Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Rainer Otte. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Sie haben Ihr Buch dabei, Aufstand und Abflug, ein Roman, der 1982 spielt und zum Teil auch in Tübingen. Wie sind Sie, warum haben Sie genau dieses Jahr gewählt?
Ja, ich war in Tübingen im Jahr 1982 und in Tübingen sind viele Sachen passiert. Und wenn man sich also zurückerinnert, dann erinnert man sich an Menschen, an Geschichten von Menschen. Es sind nicht nur die eigenen Geschichten, sondern es sind Geschichten von anderen. Und davon lebt das Buch, dass man einfach in die Zeit reinkommt, indem man so eine Art inneres Mikro aufstellt und die Leute nochmal befragt, die man kennt. Sag mal, wie war das? Was hast du gemacht? Was ist da passiert?
Alles reale Personen aus ihrer eigenen Biografie?
Sagen wir mal so, alles, was da passiert ist, ist irgendwie passiert, aber nicht so, wie es im Buch steht. Und alle Personen existieren, aber manchmal steht hinter einer Romanperson stehen zwei oder drei. Da gibt es zum Beispiel einen alten italienischen Widerstandskämpfer, Ludovico. Den gibt es in der Form vielleicht nicht, aber ich habe einen kennengelernt, der hieß nicht Ludovico, der hieß Giacomo. Der kommt dem sehr nahe. Und ich hatte in Tübingen eine italienische Studienkollegin, deren Eltern waren im Widerstand, im italienischen Widerstand gegen die Faschisten. Und beide, Vater und Mutter, die hatten dieses Gebot, du sollst nicht darüber reden, so verinnerlicht, dass sie gar nicht wussten, lange Jahre auch nach dem Krieg nicht wussten, dass sie beide in der gleichen Widerstandsgruppe gewesen sind. Und das sind natürlich Dinge, also das treibt einen um, das fasziniert einen auch. Und das steht dann auch hinter diesen Personen, die plötzlich sich als Romanpersonen selbstständig machen.
Wie kamen Sie drauf? Was war der Anlass jetzt für das Buch?
Es gibt, ja, sagen wir mal so, es gibt eine Lust zu schreiben und es gibt auch gleichzeitig das Gefühl, das ist so eine Art von persönlicher Erinnerungskultur. Und wenn man das jetzt nicht macht, geht irgendwas verloren. Und manchmal hat man das Gefühl, Geschichte beschäftigt einen, die lässt einen nicht los. Und der letzte Ausschlag ist eigentlich, dass vieles in dem Jahr 1982 passiert ist, was ich heutzutage immer noch in den Schlagzeilen lese. Wir hatten damals auch eine Flüchtlingswelle. Nur kamen die Flüchtlinge zum Beispiel aus Polen. Oder in meinem Roman kam zum Beispiel eine Frau, die aus Israel weggegangen ist, weil der Libanon-Krieg drohte. Und das sind einfach Dinge, die man vergisst. Man denkt immer, dass die Probleme, die wir jetzt in den Schlagzeilen haben, die Probleme von heute sind. Die Probleme kennt man. Und das ist manchmal ganz interessant, die in eine andere Zeit zu spiegeln und zu sehen, das kann man.
Und das kristallisierte sich damals dann in Tübingen alles heraus. Oder das war so ein bisschen der Nukleus und hat dann in die Welt abgestrahlt, in dem Buch.
Ja. Ja, Tübingen ist ja immer insofern international gewesen, als dass man also immer mit vielen Leuten zusammengekommen ist und zusammen gelebt hat. Und wenn man da nicht nur so ein oberflächliches Interesse hatte, sondern auch wirklich mit den Menschen zusammengelebt hat, hat man mit ihrer Herkunft, mit ihren Geschichten zusammengelebt. Hat man zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass einen nicht kalt lässt, wenn jemand zum Beispiel aus einem anderen Land kommt, aus dem er fliehen musste, zum Beispiel aus Polen. Deshalb habe ich in meinem Buch die Geschichte einer polnischen Ärztin, die mit ihrer Familie vor dem verhängten Kriegsrecht und vor der intellektuellen und solidarischen Hetze geflohen ist. Und da sind viele einzelne Szenen, die mir so erzählt worden sind. Nicht alle, aber die meisten. Zum Beispiel, welches Gefühl ist das denn eigentlich, wenn man nachts plötzlich aufwacht und die Panzer fahren durch die Straße? Und man zittert und plötzlich sieht man auf der gegenüberliegenden Straße, alle Fenster sind dunkel. Überall stehen Menschen, überall gucken Menschen raus. Keiner will gesehen werden. Jeder hat Angst. Und wenn Sie das zum Beispiel gehört haben, dann merken Sie, ja, das sind die Erfahrungen, über die wir heutzutage immer noch reden. Aber was Sie gehört haben von Menschen, die Ihnen wirklich wichtig sind, das gehört auch zu Ihrer eigenen Biografie. Und so ist es, wenn man einen Roman schreibt, diese Art von biografischer Reflexion, die immer auch andere Menschen betrifft.
Wie war Tübingen 1982? Was haben Sie da noch so jetzt an persönlicher Erinnerung an die Stadt?
Ach Gott, also Tübingen war nicht so reich wie jetzt irgendwie und also vieles war nicht so luxusrenoviert. Und wenn ich daran denke, wie wir gelebt haben in der Haarkasse 30 damals, wir hatten einige Heizungen, irgendwie die meisten waren ausgefallen, Minusgrade im Winter auf dem Flur war durchaus normal. Man kuschelte sich manchmal im Bett zusammen, mehrere. Das hatte eine gewisse erotische Komponente, aber es war auch ganz gut, weil es kalt war. Und viele Leute hatten kein Geld, weil das klappte nicht. Die Eltern haben sich scheiden lassen, das BAföG klappte nicht und so weiter. Und insofern war man darauf angewiesen, Formen von Solidarität zu finden. Die sahen dann so einfach aus. Man kaufte sich einen riesengroßen Müsli-Sack, der war im Flur und jeder, der was brauchte, konnte sich nehmen. Also verhungern musste keiner. Man kaufte sich den billigsten Rotwein und so weiter und wer irgendwas brauchte, der hatte dann auch was. Also vieles war einfach auch sehr spontan, ohne dass es jetzt irgendwie ein Programm gewesen ist. Aber ich muss sagen, es funktionierte auch deshalb, weil die Leute sich kennengelernt haben und weil die Leute plötzlich gemerkt haben, sie haben ein ungeheures persönliches Interesse im Alltag an dieser Form von Zusammenleben.
Und Sie sind als Student hierher gekommen auch?
Ja, ich kam als Student hierher. Ich habe Philosophie studiert, vergleichende Religionswissenschaften, Kunstgeschichte. Und die philosophische Fakultät war ja noch, das waren die Jahre, die immer noch, wo immer noch eigentlich die Bloch'sche Philosophie abgestrahlt hat, sehr international in dem Sinne, dass man auch zum Beispiel, also viele Leute sich als links verstanden haben und einen internationalen Blick hatten und es ihnen eben nicht egal war, wenn da zum Beispiel irgendwo in Südamerika ein Bürgerkrieg war und so weiter, also insofern. Da hatte man schon das Gefühl, man lebt durchaus in der Welt. Obwohl, ich muss sagen, ein Berliner Kollege kam mal und er sagte dann irgendwie kopfschüttelnd, Anfang der 80er Jahre, 82 war das, er sagte, also hört mal, ihr hier in eurem kleinen schwäbischen Gärtchen, ihr lebt echt nicht im 20. Jahrhundert. Und das hat mich richtig sauer gemacht, weil ich habe gesagt, wir leben doch im 20. Jahrhundert. Da habe ich aufgezählt irgendwie. Die eigene Erfahrung war natürlich irgendwie, man wusste nicht nur, was in Brockdorf passiert ist, sondern man hatte es gesehen. Man kannte auch die Startbahn West und andere Dinge irgendwie. Und es ist jetzt nicht so gewesen, dass man sich das von anderen hätte erzählen lassen müssen. Aber eines stimmte natürlich schon. Tübingen war unheimlich romantisch.
Das klingt so ein bisschen romantisch verklärend, aber es hat ja durchaus auch eben diese fast schon Not des Zusammenlebens oder die Verhältnisse des Wohnens waren ja schon auch hart und Sie haben auch dann noch beschrieben, dass da durchaus anderer Druck noch auf sich links als links begreifende Studenten geherrscht hat. Was gab es da noch?
Man musste jetzt nicht irgendwie unbedingt das vor sich hertragen, guck mal hier, ich bin Linke und so weiter. Ich glaube, da hätte auch keiner Interesse daran gehabt. Also die Zeiten von diesen ideologischen Verstiegenheiten, die waren eigentlich vorbei, wenigstens in dem Lebensbereich, den ich damals geteilt hatte. Was interessant war irgendwie, wenn man dann zum Beispiel nachts durch den dunklen Flur vielleicht doch nochmal auf die Toilette wollte und tastete sich so irgendwie durch den Flur und dann hat man plötzlich in eine Lederjacke gegriffen. Und dann hat man gesagt, um Gottes Willen, man kriegt den riesengroßen Schreck. Irgendwie war dann doch Licht da und da standen dann zwei Herren mit kurzem Haar, ungefähr 30, 35 Jahre, Lederjacken und so. Ich weiß nicht, ich habe sie jetzt nicht nach dem Dienstausweis gefragt, aber ich bin sicher, sie hatten einen. Und insofern hatte man das Gefühl, dass man ständig überwacht wird. Und man konnte das auch sehen, zum Beispiel einmal nachts habe ich das gesehen im Fenster der Bäckerei gegenüber, die es jetzt nicht mehr gibt. Da stand dann plötzlich ein Polizist und hat die ganze Zeit irgendwie unser Haus beobachtet. Der Mann hat mir unheimlich leid getan. Ich dachte, was gibt es da zu beobachten? Menschen gehen raus, Menschen gehen rein, das war's. Aber es war damals vielleicht auch eine gewisse Hysterie. Also es war die Zeit der großen Bewegung, die Zeit von Brockdorf, Startbahn West, von der ganzen Kampagne gegen die Nachrüstung, sodass man das Gefühl hatte irgendwo, dass immer irgendwie immer eine Eskalationsstufe drohte. Und das war einfach insofern ungemütlich, weil man wusste nicht, in welcher Weise man selber überwacht wird und welche Konsequenzen das für einen hat.
Und der Verdacht, wie erklären Sie sich den, dass Sie da ins Raster gekommen sind?
Das ist natürlich unheimlich schwierig zu sagen, aber es reichte natürlich schon aus, wenn Sie zum Beispiel dann durchaus mal an einer Demonstration teilgenommen haben irgendwie. Manche, die sich mit der Rasterfahndung auskannten, konnten dann gut erklären, es reichte manchmal aus, wenn man hinter dem falschen Auto geparkt hat, weil auch da schon irgendwie also konstruiert worden ist, die sind zusammengekommen, die haben da was zusammen zu tun, die baldowern was aus. Also diese Art von Hysterie, die war also schon doch ziemlich weit verbreitet. Dabei war im Grunde genommen wenigstens das, was ich selber wahrgenommen habe, der Protest viel gesitteter, um es ganz doof zu sagen, und viel intellektueller und viel friedfertiger, als das im Grunde genommen wahrgenommen werden konnte. Und insofern, also das ist auch etwas, was einem irgendwie leid tut, dass also einfach sehr viel Konstruktives damals lange Jahre brauchte, bis es dann hinterher zu so etwas wie Mainstream wurde. Es gibt heutzutage Sachen, ich lese die in jeder Zeitung, ich lese die sogar in der Bild-Zeitung, was man früher gesagt hat zum Beispiel. Und wer hat den Atomausstieg beschlossen? Wer hat zum Beispiel die Grenzen aufgemacht wegen Flüchtlingszustrom und sowas? Also das sind Dinge gewesen, die konnte man sich früher nicht vorstellen. Aber die Leute, die es gesagt haben, haben damals ein Risiko getragen, ein ziemlich hohes.
Zurück zum Buch. Aufstand und Abflug ist der Titel. Was steckt hinter dem Titel? So ein Gedanke?
Das ist so, Sie finden immer wieder in dem Buch eins, dass also immer wieder Leute sagen, nein, das ist dieses revoltierende Element. Und dieses revoltierende Element zum Beispiel, ich gehe weg vor der Kriegsgefahr oder ich mache etwas. Also ich gehe auf eine Demonstration oder ich helfe anderen Leuten, die jetzt also wirklich in der Bredouille sind. Oder ich lasse mir was einfallen, um zum Beispiel jemanden aus einem polnischen Gefängnis rauszukriegen. Also das sind einfach Dinge, die etwas haben, wo jemand sagt, das akzeptiere ich nicht. Die Frage ist irgendwie, wohin führt das? In früheren Zeiten hätte man gesagt, ganz klar, der Protest wird organisiert. In der Zeit war der Protest nicht so organisiert. Es gab sehr viele kleine Bewegungen. Es gab sehr viele Leute, die irgendetwas gemacht haben und so weiter. Teilweise auch unter irgendeinem imaginären Dach. So in dem Sinne, dass man sich auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, wir sind alle irgendwie im gleichen Boot oder im gleichen Bergwerk. Aber jeder hat einfach so ein bisschen rumgeprüdelt. Und jeder hat versucht, irgendwas zu machen und hinter irgendwie auch aus der Situation herauszukommen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in dem Buch öfters beschreibe, wie zum Beispiel die Situation den handelnden Personen über dem Kopf zusammenkracht und sie gucken müssen, wie sie damit jetzt irgendwie noch klarkommen und leben können. Wenn Sie wollen, kann ich mal ein paar Zeilen vorlesen.
Sehr gerne.
Ich darf Ihnen vorstellen, Marcel. Marcel studiert Philosophie in Tübingen, ist ein häufiger Teilnehmer auf Demonstrationen und ist auch bekannt dafür, wird überwacht und irgendwann wird es Marcel zu viel. Irgendwann hat er das Gefühl, sein Leben ist so eingeschränkt, dass er sich nicht mehr bewegen kann, dass ihm alles im Grunde genommen irgendwie wie Bleigewicht an den Füßen hängt. Jetzt lese ich vor, was Marcel uns zu Protokoll gibt. Mit der Zeit musste der Ekel überhand genommen haben. Ja, eher Ekel als Frust, denn an den hatte ich mich längst gewöhnt. Dazu kam, dass die Fakultät meine Tutorenstelle immer weiter beschnitt. Ich war jetzt bei einem Viertel des üblichen Gehaltes gelandet und arbeitete mit beim Aufbau einer wissenschaftlichen Bibliothek, um zu verdienen, was die Uni mir gerade frisch weggekürzt hatte. Ich habe es trotzdem nicht ungern gemacht. Es war toll, dass meine Veranstaltung in der Fakultät immer brechend voll war, während der eine oder andere Professor seine Seminarteilnehmer an einer Hand abzählen konnte. Aber gut lief eigentlich gar nichts. Bei Teilen der Professorenschaft wurde ich in dem Maße unbeliebt, in dem meine Veranstaltung aus den Nähten platzte. Vielleicht argwöhnten sie, ich hypnotisierte unschuldige Studenten mit revolutionärem Firlefanz. Ich brauchte einfach Abstand und ich hatte das richtige Motorrad dafür. Sparsam, enorm zäh und gut auf Langstrecken. Anstatt Demos anzufahren, machte ich mich auf Alpenpässen oder im Elsass. Ich war schon immer gern unterwegs, letztes Jahr zum Beispiel in Wales. In Wales zeltete ich außerhalb eines kleinen Dorfes auf den Klippen. Hinter mir türmten sich die hohen Berge von Snowdonia. Ich fand meinen Ort, weit weg von jeder Gesellschaft. Friede meinem Geiste, wenigstens für diese paar Tage. Und ein Wohlgefallen den philosophischen Gedanken, die ich mit viel Zeit und in schönster Umgebung einlud, in meinem Kopf zu spielen. Sie flogen über die Irische See. Wind und Wetter taten mir gut. Nachts auf den zerklüfteten Klippen im See windfrieren, tagsüber durch die hochspritzende Gischt zwischen einsamen Felsen schwimmen. Die See war unterhalb der Klippen unerwartet tief. Riesige Fischschwärme leuchteten manchmal vom Grund auf, als hätte jemand da unten ein Licht angeknipst. Das Überraschendste waren die Seelöwen. In ihre lustigen Schnurrbärte tauchten plötzlich direkt neben mir im Wasser auf. Die Tiere ließen sich von mir kein bisschen stören. Am zweiten Abend kamen ortsansässige Anarchos. Gute Leute, Freunde, schon nach wenigen Worten, mit der obligatorischen Tasse Tee, den sie in einer Thermoskanne mitbrachten. Wir verquatschten unvergessliche Abende auf den Klippen. Zum Schluss wollten sie mich in alle möglichen Aktionen hineinziehen. Die Briten hatten die Telefonzelle in ihrem Dorf überwacht und Gespräche mitgeschnitten. Der dichtende Briefträger des Ortes, ein vehementer Anhänger der Autonomie von Wales, saß seit Wochen als Verfassungsfeind im Knast. Die Waliser Genossen mussten irgendwie gerochen haben, dass ich mich mit solchen Fragen beschäftigt hatte. Sie hofften, dass mir jetzt etwas einfiel, was David helfen konnte. Aber ich hatte keine Idee, was mir für David aufrichtig leid tat. Mir selber kam eine präzise Antwort wie der Freibrief vor, den ich mir endlich selbst ausstellte. Ich konnte förmlich spüren, wie Altes von mir abfiel und ein freieres Leben begann. Jetzt erst begriff ich, dass mir diese ständigen politischen Aktionen und Aufregungen völlig fremd geworden waren. James Joyce schrieb irgendwo im Ulysses: Da denkt man, man ist entwischt und läuft sich selber über den Weg. Der längste Umweg ist der kürzeste nach Hause.
Marcel.
Das gibt Marcel zu Protokoll, der eben ganz kurz aussteigen will, und wir werden das sehen im Roman, das nicht ganz schafft.
Ist das die Person, die am meisten autobiografisch angelegt ist? Oder?
Sagen wir mal so, ich habe das ja vorher gesagt, dass die Personen kompiliert sind, dass es manchmal drei sind, also dass ich manchmal drei Mikrofone brauchte. In das Mikrofon von Marcel, da brauchte ich keine drei, aber ich brauchte zwei. Und also der ist etwas näher drin.
Und Sie sind selber auch dabei natürlich, oder? Oder sind das alles eher?
Ich halte mich manchmal auch klug raus.
Nur das Protokoll zu schreiben. Wie sind Sie auf die Form gekommen, dass es quasi Protokolle sind, immer aus der Perspektive der verschiedenen Personen?
Ich dachte, Geschichten werden meistens aus einer Perspektive erzählt, und dann gibt es sowas, weiß ich, seit Aristoteles, einen Handlungsraum, eine Handlungszeit und sowas. Das finde ich insofern ja nicht schlecht. Ich will ja nicht sagen, dass also nur schlechte Romane geschrieben werden, aber ich dachte, das passt zu dem Thema nicht, weil dieses Thema ist ein Thema von 12 Menschen. Und 12 Menschen, die alle einen völlig verschiedenen Blick haben. Und das Merkwürdige ist, und das ist das, was ich darstellen wollte, wie diese 12 verschiedenen Blicke plötzlich in minimalen Punkten so zusammenkommen, dass es gelingt, einen Menschen vor Folter und vor Verfolgung zu retten. Und das ist eigentlich ganz merkwürdig. Und jetzt kann man natürlich sagen, es klingt etwas wunderbar, aber ich denke, das habe ich sehr gerne geschrieben und das habe ich nicht ohne Grund geschrieben.
Und der Grund ist?
Der Grund ist, Romane haben die Möglichkeit, Geschichte zu erzählen. Romane haben die Möglichkeit, Hoffnung darzustellen. Romane haben auch manchmal die Möglichkeit zu sagen, ich finde mich nicht ab. Auch darin liegt eigentlich ein aufständiges Moment, wenn man zum Beispiel sagt, ich finde mich nicht damit ab, wenn die Sache immer den Bach runterläuft. Ich denke mir aus, zum Beispiel, geht das auch anders? Und manchmal merkt man, wenn man versucht, sich das auszudenken, dann hat man so viele Hinweise, dass es auch anders geht. Und auch dann kommen plötzlich Leute, die sagen, Mensch, da gibt es in der Zeit dies und das, da ist das und das passiert. Und dann stellen sie schon wieder ihr inneres Mikro auf und sagen, erzähl mal.
Und es ist ja auch eine Art Roadmovie oder ein Reiseroman. An vielen Stellen in Europa sind Sie da überall auch gewesen? Jetzt gerade die Stelle da mit Wales?
Ja, da muss ich sagen, also da hatte ich es wieder nicht so weit irgendwie in die Imagination reinzukommen. Da bin ich gewesen. Und ich kenne auch nette Menschen, die aus dem Dorf kamen, die mir abends dann in der Thermoskanne Tee eingeschenkt haben. die dann, ich weiß nicht, wie das sein kann, wie konnte man das riechen? Natürlich, man hatte früher lange Haare und wer da mit dem Motorrad unterwegs war, das war früher etwas seltener als heute irgendwie. Das waren auch nicht so gesettelte Leute, sondern eher Leute, die ihre letzten Cent zusammenkratzten. Aber trotzdem, die Leute aus Wales hatten das Gefühl, irgendwo, das ist ein Herz und eine Seele irgendwo, wir sind politisch irgendwo Gesprächspartner. Und das ist etwas, was ich oft erlebt habe, man hat sich gerochen. Es gibt natürlich auch viele Formen von Alltagssolidarität. Ich dachte heute Morgen zum Beispiel, soll ich jetzt hier rauslaufen oder soll ich trampen? Dann dachte ich, trampen. Sag mal, weiß überhaupt noch jemand, was das ist, wenn du an der Straße stehst und Daumen raushältst? Und ich dachte, nee, ich wollte mich jetzt nicht lächerlich machen. Aber wenn ich jetzt an das Jahr 82 denke und so weiter, ist es durchaus normal gewesen. Und wir lernen zum Beispiel auch zwei Motorradfahrer kennen. Und ich bezeuge es, ich habe damals als Motorradfahrer selbst Tramper mitgenommen, irgendwo nette Leute kennengelernt dabei.
Mit einem zweiten Helm?
Mit einem zweiten Helm.
Am Start. Und dann sind Sie gelaufen heute Morgen?
Ja, die Steindach entlang, das war ganz toll irgendwie. Ich bin unter einem Apfelbaum gelaufen und ich dachte, fällt er oder fällt er nicht? Aber ich bin nicht Newton, mir ist nichts auf den Kopf gefallen.
Und die 12 Personen, können wir die vielleicht mal nochmal ein bisschen jetzt der Reihe nach auch vorstellen, so ein bisschen, die da dabei sind? Den Marcel haben wir kennengelernt und auch vielleicht, wie die Figuren und die Charaktere auch so entstanden sind, können Sie dann ja immer nochmal ein bisschen dazu sagen, also mit Beispielen.
Ja, gut, also als nächstes ist sehr tragend für den Roman, ist eine Geschichte, die im Grunde genommen in Israel anfängt. Die ist die Geschichte von Kay. Und die Kay heißt eigentlich nicht Kay, sondern Dana. Und Dana ist Tochter von zwei älteren Immigranten, die von Nazi-Deutschland geflohen sind. Ist aufgewachsen in Jerusalem, hat in Jerusalem auch Hebräisch gelernt, damals noch in dem Kreis der initiiert wurde von Gershom Scholem und seiner Frau Fania. Und insofern ist es eine ganz intellektuelle Geschichte. Und ihr Vater stirbt und der Libanonkrieg ist in den Startlöchern. Und da entscheiden plötzlich sie und ihre Mutter, Israel zu verlassen. Es ist eine sehr schwere Entscheidung. Eine Entscheidung, die im Grunde genommen irgendwie, finde ich, weltpolitische Bedeutung hat. Und ich habe versucht, in meinem Roman diese Entscheidung zu verstehen und nachzuvollziehen. Auch da muss ich sagen, sind es Geschichten von Menschen, die ich kenne, aus der Zeit. Also vieles ist sehr autobiografisch für diese Menschen. Und insofern ist es so, kommen da Perspektiven zusammen, wo ich im Grunde genommen mich wirklich auf die Erzählung von Menschen auch sehr verlassen musste. Wenn Sie wollen, kann ich Kay kurz vorstellen, auch vielleicht mit einem ganz kleinen Lesestückchen.
Sehr gerne.
Also, wir lernen Kay zuerst kennen mit einem Albtraum. Sie hat einen Albtraum, dass sie taucht in Eilat im Urlaub. Ihre Eltern sind am Strand und plötzlich kommt ein Hai. Aber es gelingt ihr, den Hai zu vertreiben, indem sie laut schreit. Und dann wacht sie auf. Und dann ist sie so durcheinander, dass sie plötzlich ihre Geschichte erzählt und im Rahmen ihrer Geschichte landet sie dann auch in Tübingen. Gestrandet war ich in Tübingen. Da spielte eine Menge alter sentimentaler Geschichten mit. Hier hatte Papa, bevor er auf die Architektur verfiel, Philosophie studiert. Als kleines Mädchen malte ich deutsche mittelalterliche Märchenstädtchen aus. Die Bögen besorgte Papa von irgendwoher, denn in Israel gab es so etwas nicht. Und jetzt war ich in den Ausmalbogen eingezogen, in ein ziemlich verwahrlostes Haus in der Haarkasse. Ich lebte mitten in der Altstadt mit Blick auf das Tübinger Schloss. Morgens roch ich die frischen Waren der Bäckerei schräg gegenüber. An den nächtlichen Kneipenlärm aus den Altstadtgassen gewöhnte ich mich schnell. Wenigstens gab es hier nicht dieses Dauergehupe wie in Tel Aviv. Aber sag hier bloß niemandem, dass du Jüdin bist. Die einen beteiligen dich an ihrer neurotischen Schuldbearbeitung, bis dir schlecht wird. Die anderen bringen dich mit ihrem evangelikalen Shalom-Gewäsch auf die Palme. Je weiter du von diesen Gruppen wegkommst, umso schlimmer wird's. Umso öfters hörst du, dass jeder Deutsche wenigstens 3 jüdische Großmütter gehabt hat. Einige Studenten im Haus hatten sich zusammengerauft. Sie lebten, sagten sie selber so, wie in einer Kommune. Nette Leute, naive Leute, voller Ideale, wie unsere alten Kibbutzniks. Also für Kay, die nach Tübingen kommt, ist das, was sie sieht, etwas anders als für die Leute, die da sind, sagen, wir machen eine Kommune auf. Kay hat einen anderen Bezugsrahmen. Sie sagt, Kibbutz, das kenne ich, das ist ganz anders irgendwie. Also sie hat andere Konnotationen. Und so stellt sich das im Buch immer wieder her, dass zum Beispiel, es gibt keine Zentralperspektive, aus der alles erzählt wird, sondern jede Perspektive wird von einer Erzählung von anderen auch immer etwas in Frage gestellt oder nochmal neu bewertet.
Wie haben Sie die Figuren dann auch sprachlich, welche sprachlichen Überlegungen sind dahinter, weil sich das ja schon auch ein bisschen ändert, auch der Stil oder auch ja, abbilden muss ja eigentlich, wenn es aus der Perspektive der verschiedenen Figuren geschildert ist. Wie sind Sie da rangegangen?
Ja, das ist insofern relativ leicht, denn wenn Sie einfach irgendwo dieses kleine Experiment machen, gehen Sie mal irgendwie in eine Zeit zurück, stellen Sie sich Menschen vor und stellen Sie sich vor, dass Sie sich mit den Menschen unterhalten und versuchen Sie einfach auch nicht nur sich vorzustellen, was Sie sagen, sondern auch zum Beispiel die Art, die Eigenheit, die Stimme oder irgendetwas sich zu vergegenwärtigen. Und dann merken Sie, diese Menschen sprechen anders als Sie selber sprechen. Und das ist ein Punkt, den man abpassen muss und mit dem man eigentlich selber arbeiten muss. Das heißt also, es geht darum, wenn man schreibt, irgendwie natürlich schon den eigenen Text zu schreiben, aber es geht dann darum, auch zum Beispiel anderen nicht den eigenen Text jetzt unterschieben zu wollen. Auch da kann ich ein kleines Beispiel nennen. Wir sind in Florenz. In Florenz betreibt der alte Ludovico eine kleine Pension. Und er selber ist sehr alt, sehr klapprig und er hat eine Frau, so die gute Seele, die sich um alles kümmert, das ist Gina. Gina ist auch schon etwas älter, aber sie managt das prima. Ludovico ist ein ehemaliger Widerstandskämpfer, den wir noch oft kennenlernen in unserer Geschichte. Und der ist in unserer Geschichte immer wieder taucht er auf. Der spielt eine große Rolle. Welche Rolle? Das weiß Gina überhaupt nicht. Nur sie merkt, der ist plötzlich irgendwie anders. Und er pfeift die ganze Zeit sein altes Partisanenlied. Und jetzt muss ich ein bisschen um Entschuldigung bitten. Das ist jetzt ein Partykracher, dieses Bella Ciao. Das kommt aus in jedem Radioprogramm. Als ich das Buch geschrieben habe, kannte das noch keiner. Vor einem Jahr. Und das tut mir jetzt ein bisschen leid. Also ich bitte um Milde jetzt bei der Beurteilung. Ich darf vorstellen, Gina. Gina wundert sich über Ludovico. Wenn der bloß keine Dummheiten anstellt, seit Tagen singt und pfeift er ständig dieses alte Bella Ciao. Vor einiger Zeit war diese Kanadierin wieder da, die Hübsche. Und Ludovico, ja, da schau her. Der lud die ein in seine Wohnung und Tür zu. Macht er doch sonst nicht. Das kam mir verdächtig vor. Trotzdem läuft er immer mit diesem ungebügelten Hemd herum. Rasiert hat er sich auch nicht. Der weiß langsam nicht mehr, was er will. Aber von morgens bis abends geht das jetzt so mit diesem Bella Ciao. Glaubt er wirklich, dass er sterben muss? So lautet eine Gedichtzeile in dem Lied. Dass ihn ein Partisan retten kann? Oder bildet er sich ein, er selber ist der edle Retter? Ach, unser guter Ludovico, er wird immer trotteliger. Nicht, dass er einfach alt würde. Oh nein, das wäre viel zu normal für den Herrn, direkt langweilig. Alt werden, das machen nur die anderen. Gestern hatte es der alte Aufzug endgültig aufgegeben. Rums! Gekracht hatte das. Kein Zentimeter machte er weiter. Glücklicherweise ist nichts passiert. Und Ludovico? Was tat wohl der vielbeschäftigte Herr? Ging seelenruhig am kaputten Aufzug vorbei, pfiff sein Partisanenlied und ward nicht mehr gesichtet. Der Herr hatte es nicht einmal nötig, den kaputten Aufzug zuzuschließen oder den Strom abzudrehen. Und was hatte er letzten Donnerstag für ein Riesentheater gemacht? Ich war ganz außer Atem. So nicht, mein Herr. Oh nein, ich bin doch keine Gazelle. Er schrie immer wieder aus seiner Wohnung. Gina, wo ist mein Reisepass? Woher soll ich das denn wissen, brüllte ich vom Flur aus zurück. Eins ums andere Mal. Wo ist der Reisepass? Bis es mir langweilig wurde und reichte. In meinem Ärger musste ich höllisch auf das volle Tablett aufpassen. Und immer dieses markerschütternde »Gina, wo ist der Reisepass?« Da wurde es mir endgültig zu viel. Ich knallte das Tablett auf die Anrichte im Flur. Das hat gescheppert. War mir egal. Wutschnaubend stürmte ich in seine kleine Wohnung. Ich sah sofort das Durcheinander. Früher war Ludovico ordentlicher. Er hatte die Schreibtischschubladen herausgezogen und wühlte hektisch im blanken Chaos. »Ja, dann mach doch einfach deine Augen auf, Ludovico«, herrschte ich ihn an, erfreut darüber, dass mir der Reisepass sofort in einem Stapel alter Briefe aufgefallen war. »Was willst du denn überhaupt mit deinem alten Reisepass?« Ludovico war äußerst kurz angebunden. Der Herr durfte jetzt nicht gestört werden. »Keine Antwort ist auch eine Antwort.« Er blätterte im Pass und seufzte erleichtert. »Ein Segen ist noch nicht abgelaufen.« »Du willst verreisen?«, fragte ich. Ich versuchte wirklich höflich zu sein und gar nicht beleidigt zu sprechen. Denn während der Herr sich die Sonne auf die Halbglatze scheinen lassen will, müßig in Bars herumsitzen und sich nachts volllaufen lassen möchte, müsste ich ja die Pension ganz alleine drechseln. Auf die Putzfrauen achten, servieren, Küche machen, das ging ja noch. Aber dieses Telefonieren, Rechnungen schreiben, dieser ewige Sprachsalat... »Quatsch«, winkte Ludovico ab mit dem Reisepass in der Hand. »Wie kommst du denn darauf, dass ich verreisen will?« »Darum«, sagte ich und zeigte auf das Ding in seiner Hand. »Wozu braucht man das wohl?« Wieder keine Reaktion. Ich seufzte. Wer wüsste nicht, dass alte Männer absonderlich werden. Das Gehirn bleibt nicht auf ewig fit. Manchmal funktioniert der Rest noch erstaunlich gut, aber dann wird es tragisch. Das ist jetzt Gina, die uns Ludovico vorstellt.
Da ist auch die Stimmlage gleich eine ganz andere.
Ja, sagen wir mal so, da hatte ich es auch wieder leicht. Also die Pension in Florenz kenne ich. Eine wunderschöne Pension, wo ich selber mal einige Tage war. Man ist ein paar Stockwerke hoch. Es gibt oben ein Dach, direkt gegenüber ist der Dom von Florenz. Wunderbar und der Aufzug war kaputt.
Also immer hoch und runter stiefeln.
Ja, ganz genau. Das ist in dem alten Palazzo natürlich toll. Aber auch da ist es natürlich leicht irgendwie zu sagen, also auch in meinem Buch gibt es ja verschiedene Städte, die wir kennenlernen. Tübingen ist sehr wichtig. Es gibt Poznan in Polen. Es gibt Utrecht in Holland, auch ein wichtiger Handlungsort. Brügge und Florenz. Und wir lernen diese Städte alle aus einer etwas anderen Perspektive kennen. Manchmal auch aus der Kunst geschichtlich so bedeutsam, wie zum Beispiel Florenz, aber dann auch mit einem etwas anderen Blickwinkel. Denn auch das spielt in dem Buch eine große Rolle, denn hinter der großen Kunst steckte manchmal auch der große oder kleine Aufstand.
Genau, es ist ja nicht einfach nur so aus kulturellem Interesse erzählt, sondern dahinter verbirgt sich immer, am Ende kommt es dann raus, dass ich ja mehr dahinter verbirgt. Wussten Sie das schon ganz am Anfang, dass das im Endeffekt auch so eine Art Thriller dann werden soll?
Ja, ich finde es toll, dass Sie das so sagen, dass es ein Thriller ist irgendwie. Es sollte durchaus spannend sein, weil die Geschichte mich selber so gefesselt hat. Und wenn man mittendrin ist, irgendwie kriegt man manchmal selber keine Luft. Und das geht dann beim Schreiben eigentlich genauso. Und das Merkwürdige ist, dass man dann manchmal zum Beispiel etwas findet, wo man denkt, mein Gott, das müsste man den Leuten heutzutage irgendwie aufs Plakat schreiben und aufhängen. Beispielsweise in Polen. Wir sind in dem Roman auch in Polen, das spielt eine große Rolle. Auch da gibt es einen alten Widerstandskämpfer, der dann hinterher große Probleme hat, weil der aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges natürlich immer noch im Verdacht steht, Kontakte mit westlichen Geheimdiensten zu haben. Und das ist damals in der Jaruzelski-Zeit ist das fatal gewesen, zumal diesem Menschen gerade noch ein Humanistenpreis umgehängt werden sollte und so weiter. Und das brachte ihn in Gefahr. Natürlich kann man sagen, das Kriegsrecht in Polen, dieser massive Rechtsrutsch irgendwie und so weiter, da kann man an heute denken. Aber in meiner Geschichte gibt es auch etwas anderes. Polen ist zum Beispiel, es gibt eine ganz kleine Sichtweise immer ins 16. Jahrhundert, das kommt ab und zu auch mal vor. Im 16. Jahrhundert ist Polen das freieste Land Europas gewesen. Das weiß keiner, darüber redet auch keiner. Darum sind damals die Schotten, zum Beispiel die religiös verfolgt wurden, nach Polen gegangen. Nicht nur nach Polen, auch nach Königsberg, wo Immanuel Kant sagte, auch seine Vorfahren seien auf diese Art und Weise ins Land gekommen. In Polen gab es Toleranzedikte, was die Religion und was die Weltanschauung anging. Und es gab Städte, die also so international waren, dass es also wirklich im Grunde genommen als Modell gut gewesen wäre. Für uns auch noch. Für Polen heutzutage erst recht.
Und einen historischen Handelskrieg stellen Sie auch noch dann vor?
Ja, diesen historischen Handelskrieg gab es wirklich. Den habe ich nicht erfunden. Und zwar ist es so, das ist eine komplizierte Geschichte, ich versuche es mal runterzubrechen. Man brauchte das Alaun aus dem türkischen Bereich, damit man Stoffe färbt.
Was ist Alaun? Eine Faser?
Das ist ein Mineral. Das ist ein Mineral, was sie brauchen, um Stoffe zu färben und um das Gefärbte zu fixieren, damit das dann nicht ausbleicht und so weiter. Und der Alaunhandel funktionierte seit Jahren, seit Jahrhunderten. Und plötzlich sagte der Papst, ich habe auch Alaun. Ich habe Alaun gefunden in einem alten Steinbruch und so weiter. Und die Christenheit muss mein Alaun nehmen. Das Alaun funktionierte nicht. Der Papst hat es dreimal so teuer gemacht. Es war Mist. Und es war so, dass einige Textilzentren also wirkliche Krisen hatten. Da sind Menschen gestorben, da ist Hunger eingezogen. Es gab Leute, die versucht haben, dieses Handelsembargo, weil der Papst hat gesagt, jeder, der das Alaun der Türken nimmt, ist exkommuniziert. Und das ist natürlich ein großes Risiko gewesen. Es gab auch Kriegsschiffe, die das überwacht haben. Es gab Leute, die versucht haben, das Embargo zu umgehen. Und so ein Kaufmann, auch der ist halb fiktiv, so ein Kaufmann lasse ich auftreten.
Das erinnert ja auch an heutige Entwicklungen mit Embargo und Handelskrieg.
Ja, das ist also insofern, dass das Interessante ist, wenn Sie sich einmal so in dieser Weise auf die Geschichte einlassen, dann melden sich ständig von überall her irgendwelche Leute und sagen, ich hätte da auch noch was. Und die entstammen manchmal ganz unterschiedlichen Jahrhunderten. Also da merken sie plötzlich, ich will nicht sagen irgendwie, was weiß ich, im klassischen Sinne, dass die ganze Geschichte eine Auseinandersetzung von Klassen ist und so weiter. Das meine ich jetzt nicht in dem Punkt. Ich meine es wirklich in diesem Punkt von Erzählungen, dass wenn sie eine Geschichte erzählen, dann sind sie fast in einem Assoziationsfeld, wo ihnen ganz viele andere Geschichten einfallen oder einfallen könnten, je mehr sie dann darüber auch zum Beispiel gelesen haben.
Und trotzdem halten sie sich kompakt mit knapp 150 Seiten. Und erzählen so viele Geschichten. Das ist ja auch eine Kunst, sich kurz zu fassen und da nicht einen 1000-Seiten-Wälzer draus zu machen.
Ja, müssen Sie ja auch, denn ich meine, wenn Sie Radio machen und wenn Sie Journalist sind, dann sind Sie auch oft gezwungen, irgendwie zum Beispiel sich kurz zu fassen. Und ich habe mein Leben lang als Journalist gearbeitet und ich habe gelernt, dass es manchmal Texten ganz gut tut. Selbst Texten, wo man denkt, das kann man ja gar nicht abkürzen, komplexe Philosophien. Manchmal ist es ganz gut zu sagen irgendwie, worum geht's? Was würdest du sagen, wenn du in der Kneipe stehst und jemand knufft dich an und sagt, ey, sag mal in drei Sätzen. Fällt dir da was ein oder fällt dir nichts ein? Wenn dir nichts einfällt, dann hast du irgendwas noch nicht verstanden. Es gibt also schon eine gewisse Dialektik, wo man immer wieder an was Kürzeres denken muss und manchmal nimmt das eben nicht unbedingt den Inhalt weg, sondern manchmal pointiert es den Inhalt.
Haben Sie sich das bewusst vorgenommen gehabt am Anfang oder haben Sie angefangen zu schreiben und dann war es irgendwann fertig?
Ja, vielleicht ist mir da so ein bisschen meine Berufserfahrung in die Quere gekommen. Also wenn man Interviews macht, dann ist es oft so, dass man zum Beispiel so eine Zeit hat, ein Band mit Schnitt und so weiter und dann merkt man zu, was weiß ich, nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde flacht das dann plötzlich ab. Man würde eine Pause machen und so weiter. Aber so lange ist ein Redefluss manchmal ganz gut. Und so war das im Buch eigentlich auch. Ich dachte irgendwo, wie ist das, wenn diese Menschen da wären, mir in das innere Mikrofon reinsprechen und so weiter, dann wäre das auch so. Und sie würden dann auch abkürzen. Genauso wie ich zum Beispiel gesagt, ich habe in Tübingen studiert. Ja, um Gottes Willen, das ist jetzt so kurz gefasst, was ich noch alles in Tübingen gemacht habe, das will ich gar nicht sagen irgendwie. Aber manchmal reichen diese kurzen Vorstellungen, damit man sagt, gut, den Raben Rahmen haben wir jetzt. Und jetzt gehen wir zu was anderem, jetzt gehen wir zu was Wesentlichem.
Und dann kann man aber wieder Punkte aufgreifen, die am Anfang mal eingestreut wurden. Und erst am Ende fügt sich dann zu einem großen Ganzen zusammen. Weil das ist ja auch die Kunst oder das Schwierige, dass man die Lesenden nicht abhängt sozusagen und sie mitnimmt.
Ja, das finde ich auch. Und das ist ja sowieso jeder, der also für andere schreibt und der einfach das Schreiben mit dem Gefühl immer unterlegt. Das ist also nicht nur jetzt ein Selbstgespräch ist, kein Tagebuch, sondern dass es für andere ist und so weiter. Der möchte das. Der möchte andere ansprechen. Und trotzdem, das verhindert es überhaupt nicht, dass eine Situation entsteht, wo man sich selber immer wieder von den Figuren überraschen lässt, wo die zum Beispiel plötzlich anklopfen und sagen, du hast dir vorgestellt, du willst so und so weiterschreiben, dann schütteln die mit dem Kopf und sagen, nee, daraus wird nichts, pass mal auf, wir machen das so weiter. Und manchmal ist es gut, ihnen zu folgen. Also beim Schreiben passiert das ein oder andere, mit dem man nicht gerechnet hat. Und das ist das, was es eigentlich auch wahnsinnig spannend macht.
Und eine oder die Hauptperson, die zu rettende Hauptperson, die taucht da im Prinzip das ganze Buch gar nicht auf.
Die taucht durchaus auf irgendwie, aber sie bekommt von ihrer dramatischen Rettung nicht so viel mit. Also sie taucht auf es ist Viktor. Viktor ist, ich hatte ihn kurz erklärt, ein Widerstandskämpfer, der jetzt also in einer ganz schwierigen Situation ist, der also überhaupt nicht weiß irgendwo, was er tun soll. Er ist ein jüdischer Widerstandskämpfer gewesen. Und es gab auch in Polen manchmal einen gewissen Antisemitismus, Vorbehalte und so weiter, unter denen er zu leiden hatte. Und natürlich kam dann der Verdacht irgendwie, ob er seine Kontakte noch zu westlichen Geheimdiensten hat. Zumal dieser Viktor sehr viel Post bekommt von Universitäten, zum Beispiel aus England, aus Deutschland, die seine Geschichte rekonstruieren wollen. Das macht ihn natürlich in der Überwachungszeit bei Jaruzelski, es herrscht Kriegsrecht. Jeder Brief wird überwacht, jedes Telefonat wird überwacht. Es wird sogar angegeben im Telefonat. Eine Stimme sagt, dieses Telefonat wird überwacht. Und so, dass also jeder genau wusste irgendwie, dass er nicht frei reden kann. Und wir lernen jetzt praktisch Viktor kurz nur kennen, wie Viktor einen Brief bekommt. Und in diesem Brief ist etwas Merkwürdiges drin. Etwas, was er sich nicht erklären kann. Viktor ist ein Atheist und da ist plötzlich drin, Bruder Viktor, komm an dem und dem Zeitpunkt, an den und den Ort, du musst genau gehorchen, denn da wirst du einen neuen Namen bekommen. Und das Ganze ist so religiös verbrämt und da plötzlich beginnt Viktor zu kombinieren. Und da weiß er plötzlich wieder, so mussten wir früher auch sprechen. Wir mussten uns zum Beispiel religiöser Floskeln bedienen, wir mussten alles, was wir sagen, vor Leuten verstecken und wir mussten trotzdem so präzise sein, dass wir solche Verabredungen treffen konnten. Und keiner hätte geahnt, dass es Verabredungen für irgendwelche Aktionen sind. Und so lernen wir Viktor kennen. Also Viktor bekommt einen Brief und in diesem Brief ist dann ein Datum eingetragen und dieses Datum ist ein Datum 1945. Und dieses Datum zeigt ihm auch, dass dieser Brief so gelesen werden soll, wie ein Brief damals und deshalb sagt er, gut, ich mache es. Und er packt ein und er fährt in ein anderes Städtchen und zu einer ganz bestimmten Zeit nachts stellt er sich auf eine ganz bestimmte Kreuzung und weiß nicht, was passiert. Und kein anderer weiß es, denn was er nicht weiß, weiß auch kein Zensor.
Der Viktor. Und dann kommt jetzt der Spoiler, den wir nicht nennen dürfen, was am Ende dann doch noch passiert, wie es ausgeht, die Rettungsaktion. Und alle handelnden Personen haben ab und zu mal miteinander zu tun, aber wissen oft nicht, dass sie Teil eines größeren Plans sind. Das ist ja auch nochmal so ein Kernpunkt eigentlich.
Ja, Ja, das ist eigentlich ein Kernpunkt, das ist der Witz. Und manchmal ist es so, manchmal wollen sie auch gar nichts miteinander zu tun haben. Manchmal ist es so, dann ist irgendwo, es gibt da auch eine Beziehung irgendwie und es gibt dann irgendwie eine gewisse Eifersüchtelei irgendwie und so weiter. Und also so, dass man zum Beispiel merkt, einer der handelnden Personen, der nimmt die ganze Geschichte nur so wahr, weil er sagt, also, hat sich jetzt meine Frau in diesen komischen holländischen Kunstgeschichtler verliebt, der da irgendwie immer auftaucht und so weiter, in diesen komischen Laffel, den ich nicht haben kann. Und trotzdem bringt dieser Mann diese Geschichte weiter. Weil sie nämlich alle im Grunde genommen irgendwie in einer Handlungsstruktur sind, die irgendwie plötzlich läuft und plötzlich so funktioniert.
Eine internationale Solidaritätsbewegung, sozusagen.
Ohne dass irgendjemand diese Solidarität eingefordert hätte oder gesagt hätte, wir folgen einem Programm.
Sondern die Dinge kommen ins Laufen.
Ja, und so, das ist auch das Gefühl, die Dinge kommen ins Laufen und sie laufen aber auch selber, auch die Menschen laufen selber. Und das ist das, was eben interessant ist. Und deshalb ist auch jeder Kommentar, den die Menschen sagen und jede Einschätzung, hat immer so etwas Authentisches. So wie man es macht, wenn man es ins Tagebuch schreibt.
Aufstand und Abflug, neues Buch von Rainer Otte. Was ist das für ein Verlag?
Scharker Verlag, das ist ein Verlag in Aachen und in Holland gibt es ihn auch. Der ist aber hauptsächlich eher spezialisiert auf Wissenschaftspublizistik, macht aber auch eine ganz bestimmte kleine Romanschiene und so weiter und da ist das dann Scharker Verlag, nicht Shaker, sondern Scharker. Der Verlagsgründer ist, ich glaube, Libanese, Khaled Scharker.
Und über den Verlag ist es jetzt aber im Buchhandel überall
ganz normal im Buchhandel zu erhalten.
Was machen Sie, wenn Sie keine Romane schreiben?
Wenn ich keine Romane schreibe, dann schreibe ich das eine oder andere. Ich habe also mein ganzes Leben lang geschrieben, irgendwie für Zeitung habe ich geschrieben, also als Wissenschaftsjournalist. Ich habe auch Fernsehen gemacht und Radio, Radio weniger, Fernsehen etwas mehr, also Philosophiedokumentationen. Und also insofern, ich bin im ganzen Bereich der Publizistik unterwegs gewesen, bin aber langsam irgendwie in dem Alter, wo ich denke, kann auch mal ein bisschen weniger sein. Und ich habe ein riesengroßes Glück, kann ich nicht anders sagen, dass ich irgendwie noch ein Kind bekommen habe, was ich also liebe über alles und dem ich beim Wachsen zugucke und nur staunen kann. Jetzt ist er einige Jahre alt, 14,5 Jahre alt. Und ohne dass ich ihn gedrängt hätte, fängt er an, sehr viele journalistische Sachen zu machen irgendwie und wird auch relativ bekannt damit. Und ich sitze da hinten und lächle.
Sie leben im Harz, Südharz?
Im Südharz, ja. Das ist ein sehr schönes Örtchen. Das ist noch Niedersachsen. Der Südharz ist deshalb wunderschön, weil der Harz ist ein Naturschutzgebiet, gerade der Südharz ist sehr schön, da gibt es also wesentlich weniger Waldschäden als im Oberharz. Es ist wildromantisch und es hat aber auch den kleinen Vorteil, wenn Sie sich hier in Tübingen zum Beispiel eine Wohnung kaufen, dafür können Sie bei uns im Südharz ein ganzes Dorf kaufen. Also kleine Anregung, wer Lust hat mal auf ein Dorf oder sowas, irgendwie schauen Sie sich den Südharz an, irgendwie es ist wunderbar, irgendwie es gibt herrliche Häuser. Wir selber wohnen in einem alten Forsthaus und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals in so einem schönen Haus wohnen würde.
Und was hat Sie jetzt nach Tübingen verschlagen? Nicht nur das Interview?
Das Interview, ich hatte noch einen Termin und so. Und dann dachte ich irgendwie, das passt jetzt gerade. Und ich dachte, einen halben Tag mal irgendwie in Tübingen rumzulaufen, das ist irgendwie nett, das ist Urlaub. Das ist also jetzt gerade, wo ich so viel über Erinnerungskultur erzählt habe und so weiter, das ist auch Erinnerungskultur. Natürlich, das ist jetzt das Tübingen, was etwas reicher ist als früher, was also in einer Weise schön ist, die man sich früher nicht vorstellen kann und so weiter. Und indem man zum Beispiel nicht unbedingt immer bloß die alten Geschichten suchen sollte.
Und was hat Ihnen am besten gefallen jetzt in Tübingen? Was Sie gesehen haben? Neu?
Was mir am besten gefallen hat in Tübingen, was ich neu gesehen habe, Das weiß ich nicht. Da kann ich jetzt da habe ich keinen Wertmaßstab für. Was ich einfach unheimlich schön finde, immer noch am Neckar über die Platanenallee zu gehen oder sowas, das finde ich also wirklich ungeheuerlich. Und ich weiß nicht warum, aber das wird man natürlich auch nicht los, dass man manchmal da geht irgendwie und einem, was weiß ich, Hegel, Hölderlin und Schelling einfallen. Ich habe mich früher immer darüber herzlich kaputt gelacht. Ich dachte, mein Gott, also macht ihr hier eine Show und so weiter, aber warum nicht?
Damit sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren, Rainer Otte. Und alles Gute für die weiteren Projekte und natürlich auch viel Erfolg mit dem Buch Aufstand und Abflug, der Roman. Ich kann es nur empfehlen.